Einen schönen guten Tag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Im Juni 2007 hat in Graz der 8. Österreichische Kongress für Philosophie stattgefunden und wir bringen in diesem Zusammenhang einige Sendungen aus Vorträgen von Mitgliedern des Brocken-Teams. Den Beginn macht Alice Pechriegel, die einen Vortrag zum Thema Mind-Brain oder Psychosoma gehalten hat. Es geht ihr dabei um das Verhältnis dieser beiden Begriffspaare, das sie in begriffsgeschichtlicher Hinsicht skizziert und auf gegenwärtige Fachdiskussionen bezieht. Die Musik, die Sie zwischen Ausschnitten aus diesem Vortrag hören, ist von Lee Konitz und Marshall Solal, aufgenommen 1983 in Hamburg, Star Eyes.
Ich möchte kurz etwas zum Hintergrund meiner Zugangsweise sagen. Im Zuge meiner psycho- und gruppenanalytischen Ausbildung zur Psychotherapeutin, die ich nach meinem Philosophiestudium begonnen hatte, bin ich auf die unterschiedlichsten Auffassungen von der Beziehung zwischen Geist, Seele oder Psyche einerseits, Hirn, Körper oder Leib andererseits gestoßen. Dabei hat mich vor allem eines erstaunt, nämlich die weitgehende Abwesenheit kritischer Reflexion über die Verwendung dieser Begriffe als Begriffe. Also ich finde das immer wieder, deshalb auch diese Einleitung. Vielmehr wurden diese Begriffe die meiste Zeit als das behandelt, was sie eigentlich bedeuten bzw. begreifen sollen. Und so erscheinen sie mir oder erschienen sie mir bald als Waffen im Kampf um die jeweilige Haltung gegenüber dem aus dieser Haltung heraus konstituierten Forschungs- oder Behandlungsgegenstand. Kognition war zum Beispiel oftmals eine rhetorische Waffe gegen Unbewusstes und Intuition, Verhalten eine Waffe gegen Fantasie, Fantasie eine Waffe gegen Disziplinierung oder Lernen gegen Übertragungsliebe, Waffe, Abwehr, also man kann das natürlich unterschiedlich interpretieren, je nach Kontext, je nach Blickwinkel. Die Liste der Beispiele ist lang. Soweit also jetzt die Einleitung, der Zugang. Das Zweite, was jetzt direkt in das Thema führt, nämlich Psychosoma versus Mind-Brain oder umgekehrt, ist die Figur des Chiasma in dieser Beziehung, in diesen beiden Dichotomen oder mehr oder weniger Dichotomen Begriffspaaren. Also die Überkreuzlegung, die mir hier weiterführend erscheint. Ich möchte so einerseits die eher tradierte oder traditionelle Dichotomie oder Gegenüberstellung, Polarisierung von Geist-Körper dahingehend betrachten, dass Geist sozusagen vor allem in der antiken Tradition, aber nicht nur, als sozusagen das, wo die Bestimmtheit, die Organisiertheit, also das Eidos sozusagen seinen Platz hat und auch aus diesem Geist kommt, sozusagen das Eidos oder in ihm ist es, durch ihn ist es erblickbar, nous, nicht, die Theorie der Eiden, und andererseits der Körper sozusagen als das Milieu, die Domäne des Unbestimmten, des Verfalls, des Desorganisierten und Desorganisierenden, tendenziell. Man kann das aber natürlich auch sozusagen umkehren, und hier sozusagen die mengenidentitätslogischen Dimensionen im Körper stark machen, umgekehrt die desorganisierenden und ich sage jetzt magmatischen Dimensionen in Anlehnung an die Ontologie von Castoriadis, ich werde das ganz kurz erläutern, man kann sozusagen auch diese magmatischen oder chaotischen desorganisierenden Dimensionen im Eidetischen oder im Geistigen oder im Intelligiblen oder im Seelischen, je nachdem, wie man es dann fasst oder auch fassen muss, ansiedeln oder betrachten, herausarbeiten. Kurz zur Erläuterung, magmatisch, Magma, Magma-Logik ist eine Ontologie, die Castoriadis entwickelt hat in Anlehnung an die Mathematikergruppe Bourbaki, und zwar also relativ einfach, simpel, ein Magma ist für ihn das, woraus sich unendlich viele Mengen und identitätslogische oder mengenidentitätslogisch bestimmbare Mengen herausbestimmen lassen. Es bleibt aber immer ein Residuum, das selbst wiederum ein Magma ist, also eine zirkuläre Ontologie, die ist dann dem Unbestimmbaren und der Unbestimmbarkeit Rechnung zu tragen, versucht natürlich als Grenzbegriff, genauso wie der Bestimmung und der Diskreten. Also ich denke, dass hier sozusagen auch der Kern der permanenten Streitigkeiten liegt. Also was wird hier sozusagen illegitimerweise an mentalen, psychischen, aber auch leiblichen oder leibpsychischen Prozessen illegitimerweise reduziert auf diskrete Entitäten, obwohl es sich dieser Konzeption oder diesem Begriff der diskreten Entität in seiner Daseinsweise oder in seiner Hervorbringungsweise eigentlich entzieht. Also diese Reduktionismen. Auf der anderen Seite sozusagen diese Psyche-Soma-Dichotomie, die versucht sozusagen die Dichotomie wieder zusammenzubringen in dieser Formulierung des Psyche-Soma sozusagen mit einem Bindestrich. Die Psychosomatik ist sozusagen die Disziplin, in der das sozusagen am akutesten und am zentralsten stattfindet, diese Verbindung, diese Verknüpfung, Verschränkung dieser Dimensionen, sowohl im Leiblichen als auch im Psychischen. Das heißt, aus der Perspektive des Psychosoma oder auf das Psychosoma als Verknüpftes, Verschränktes, sind diese identitätslogische bzw. chaotische oder magmatische Dimension sozusagen in beiden, je nach Betrachtungsweise, mehr oder weniger stark herauszufinden, auszumachen oder am Werk, ja, je nachdem. Das Gehirn taucht in der Neurologie als Organ der Seele oder des Geistes auf, davor bei Platon als Sitz der denkenden Seele bzw. des Geistes, Nous in Analogie zur Akropolis und in Verbindung mit dem Leib und den anderen Psychoorganen bei Platon, also insbesondere im Timaios. Der höchste Ort, die Kommandozentrale im Kopf, Metaphern der Wissenschaftlichkeit für eine bis heute rätselhafte Erschließungstendenz, die das menschliche Denken betreffende. Der Versuch, das Gehirn naturwissenschaftlich so zu erschließen, dass der Mensch sein Denken materialisiert, visualisieren und manipulieren kann, stand nicht nur im Gegensatz zu den religiösen Behauptungen der unsterblichen und letztlich immateriellen Seele, Nemesius, der als einer der ersten die Seelenfunktionen drei diskreten Teilen im Gehirn zuordnet, also ich brauche das, glaube ich, hier nicht weiter zu erläutern. Zentral in dem weitgehend ideologisch geführten Streit zwischen Materialisten und Idealisten ist die Frage nach den diskreten Einheiten bei der Lokalisierung einerseits, nach den diskreten und zugleich als unvergänglich postulierten Formen bzw. Eiden bei der Theorie der immateriellen Seele bzw. des Nous andererseits. Diese für die genaue Lokalisierung von Hirnfunktionen nötige Voraussetzung diskreter Entitäten macht aus heutiger Sicht natürlich nur eine relativ geringfügige Dimension jener neuronalen und biochemischen Geschehen vor allem aus, welche so komplexe Prozesse oder Geschehnisse wie das immer zugleich imaginative Denken ermöglichen, beziehungsweise als materielle Prozesse bedingen und mit hervorbringen. Und wenn ich sage, immer auch schon imaginatives Denken, müssen wir sozusagen gleich weiter sprechen oder sozusagen anknüpfen, immer auch schon affektiv besetzt, immer mit affektiver Besetzung vermischt. Also das kann man eigentlich sozusagen nur in einer höchst artifiziellen, technokratischen Weise voneinander trennen und abgrenzen. Also ich bleibe da ganz klar aristotelisch, auch aus dieser psychoanalytischen Perspektive heraus, natürlich, wo es um die Wirkungsweisen von Denken und Gedanken und Vorstellungen auf der Affektebene geht und umgekehrt. Dazu kommt, dass diese Idee diskreter Entitäten als höchste Entwicklungsformen Eiden selbst eine Vorstellung ist, die diesem Vorstellungs-, Wunsch-, Affekt- und Denkprozessen entspringt, sie also schwerlich erklären im starken Sinn wird können. Also das ist auf anderer Ebene natürlich auch das Argument von Penrose und so weiter. Noch unwahrscheinlicher ist es, dass so wenig diskrete Einheiten im naturwissenschaftlichen Sinn wie Gedanke, Idee, Gott, Großmutter mit spezifischen Funktionen im Gehirn bzw. mit den sie ausführenden neuronalen Geschehnissen an spezifischen Orten korrespondieren. Das ist also ohnehin schon lange überholt. Also es geht hier jetzt nicht so sehr darum, die Auseinandersetzung oder auch das Klaffen oder den Spalt zwischen Splitting und Lumping, wie Sachs das wieder aufgreift, neu zu beleben. Ich möchte aber dennoch festhalten, dass die Tendenz, dieses Splitting zum Splitting, die Entstehung der Neurologie seit jeher begleitet und ja eigentlich auch sozusagen die Fortschritte mit bedingt. Also das mag jetzt aporetisch sein, aber ich denke, das muss man sozusagen akzeptieren. Und das Spektrum reicht also vom geschlechtsspezifischen Gewichtsvergleich zur Messung der Intelligenz über das Großmutterneuron bis hin zur Vorstellung, dass sich für jede psychische Krankheit ein Botenstoff finden ließe und das entsprechende Medikament zu dessen Hemmung oder substituierender Produktion. Also diese Fantasie, dass es dann diskrete Korrespondenzen gibt, beziehungsweise Korrespondenzen zwischen diskreten Entitäten, Funktionen etc., diese Fantasie ist nicht verschwunden. Ja? Und nicht nur, dass die Fantasie nicht verschwunden ist, sondern in der Praxis spielt das also nach wie vor eine ganz, ganz zentrale Rolle. Obwohl wir mittlerweile also nicht nur in Organismusmetaphern denken, sondern mittlerweile in, finde ich, den Organismus überschreitenden oder die Metapher des Organismus überschreitenden Metaphern des Netzwerks.
Thank you.
Was nun aber die Frage nach der Verknüpfung oder Trennung von Leib und Seele anlangt, so ist sie in den Neurowissenschaften weitgehend jener von Hirn und Geist gewichen. Das betrifft nicht alle Forscher und Forscherinnen in gleichem Maße und die Nachfolger und Nachfolgerinnen der Behavioristen, die die Kognitionsforschung seit langem zu beherrschen tendieren, stehen hier mit den Vertretern und Bauherren der Artificial Intelligence an vorderster Front. Es handelt sich dabei um Bauherren, die einem Jahrhunderte nach Descartes schon überholt und verschwunden geglaubten mechanistischen Technikparadigma anhängen und mit dem Manipulieren von Bausteinen und Modulen anstatt mit der Beobachtung von integrativen Prozessen befasst zu sein scheinen. Ich denke, das ist ein sehr karikaturales Bild, aber es kommt dann immer wieder ins Spiel, nicht? Vor allem also seitens der Gegner, aber nicht nur. Also ich denke, da geht es um eine Szene, um ein Phantasma, dem wir auch, sagen wir, auch philosophisch und auch mit psychoanalytischer, aus einem psychoanalytischen Background näher treten sollten oder können. Nicht alle Kognitivistinnen tendieren in gleicher Weise dazu, dieses in seiner Beschränktheit längst offenkundige Paradigma zu verabsolutieren. Die Umsichtigeren unter ihnen machen die Beschränkung explizit und begründen sie mit ihrer Methodenwahl, welche als Quantifizierende der diskreten Entitäten bedarf. Ihnen gegenüber stehen nicht etwa nur Forscher und Forscherinnen, Philosophen, Philosophinnen, welche die unumgängliche Relevanz des Gehirns für das Denken und Vorstellen in Abrede stellen würden. Was die Relevanz angeht, so gibt es gewiss einen Konsens innerhalb der gesamten Scientific Community, die sich mit diesen Problemfeldern befasst. Es sei denn, wir haben es mit Vertreterinnen und Vertretern des Kreationismus zu tun. Was ich den Herstellenden und Nachbauenden Neuromechanistinnen, möchte ich jetzt sagen, oder AI-Technikerinnen, Technikern vielmehr gegenüberstellen möchte, sind jene Theoretiker und Theoretikerinnen und vor allem Praktikerinnen und Praktiker, die versuchen, Sensibilität und Intelligibilität, Bestimmtheit und Unbestimmtheit und Unbestimmbarkeit, Formales und Substanzielles, Lokalisierbares und Atopisches bzw. Räumliches und Zeitliches sowie die leiblichen Systeme in ihrer Durchlässigkeit und in ihrer gegenseitigen, vorhin erwähnten, Verwobenheit zu betrachten, zu denken. Das heißt, in ihren flüssigen Strukturemergenzen, in ihren Funktionsverschiebungen, also nicht nur im Festmachen von Funktionen, die bereits da sind, sondern wie entstehen sie, die Emergenzfrage, also natürlich in Anlehnung an Varela. Ohne allerdings die Relevanz der oben erwähnten Dimensionen diskreter Entitäten sowie der dazugehörigen Bestimmungen, Quantifizierungen und Verortungen zu negieren. Was die somatischen Systeme anlangt, so ist diese Durchlässigkeit oder Permeabilität beziehungsweise die signifikante Verbindung zwischen Nervensystem und Immunsystem erst nach langem Ringen und Widerstand angenommen worden. Sie ist klarer für das zentrale Nervensystem, beziehungsweise das vegetative, das periphere oder das extrapyramidale Nervensystem. Und es werden sich immer weiter Systeme, beziehungsweise Räume oder Sphären im Bereich des Hirns, aber auch des Neuronalen erschließen lassen. Also die Substrukturen, die langsam erschlossen werden durch die Verbesserung der Instrumente. Die in dieser Hinsicht für mich wichtigsten Neurologinnen, Neurologen und Neuropsychiater sind hier also auch Philosophinnen durchaus, die beziehungsweise mit Philosophie sich befasst haben, Olanier, Bion, Fuchs und vor allem Goldstein. Sachs als ein Schüler von Goldstein ist Ihnen wahrscheinlich eher bekannt als Goldstein selbst. Also mich würde interessieren, wer den Kurt Goldstein noch kennt hier. Also, ja. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du den kennst. Ja. Varela habe ich erwähnt, aber natürlich auch Kant in gewisser Hinsicht mit seinem relativ unbekannten frühkritischen Aufsatz über die Krankheiten des Kopfes. Also wir hatten heute schon eine sehr, sehr interessante Intervention diesbezüglich. Was ist denn unsere Perspektive auf die ganze Frage? Wir können die hier angesprochene Zugangsweise mit dem oben erwähnten Terminus Lumping bezeichnen, den Oliver Sacks in seinem Vorwort zu Goldsteins Buch The Organism folgendermaßen umschreibt. Thinking in terms of overall global principles of neuronal organization. Weiter unten fügt er hinzu, dass die strikte Einteilung der Neurologie und Neuropsychologie in diese beiden Strömungen eine bestenfalls karikaturale Geschichte abgibt. Zitat: No figure of note has ever been a pure splitter or lumper, and all have struggled in different ways to reconcile the two approaches. Zitat Ende. Dennoch, der Dominanzanspruch des Splitter bzw. der Hardcore-Lokalisationisten und Funktionalisten ist erst gebrochen, als die Falschheit dieser Theorien nicht mehr zu verbergen, zu relativieren oder zu rationalisieren war. Das heißt, als die Netzwerkmetapher mit der Anerkennung der enormen Plastizität der zerebralen und neuronalen Materie voll zum Tragen kam, also paradigmatisch wurde, um es in Anlehnung an Kuhn zu sagen. Nicht Funktionen sind demnach lokalisierbar, sondern nur die Zonen, in denen Funktionen, Eigenschaften, Prozesse etc. hervorgebracht bzw. abgeändert werden. Diese sind zum Teil so komplex und weitläufig miteinander verwoben, dass von Lokalisierbarkeit im festkörperphysikalischen Sinn nicht mehr die Rede sein kann. Vielmehr kommt zur Metapher des Netzwerks zunehmend die eines von rhythmischen Verknüpfungs- und Aktivierungsfrequenzen geprägten Resonanzraums, der übrigens schon bei Goldstein eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Nachträglich können wir nun leicht sagen, dass es ja auch absurd wäre, dass so rasche und im herkömmlichen Sinn nicht lokalisierbare Dinge wie Vorstellungen und Gedanken, von denen bereits die Griechen sagten, sie seien so schnell wie der Wind, dass also diese Dinge unter Anführungszeichen in ihrer physikalischen Dimension eher innerhalb einer plumpen mechanistischen und lokalfunktionalistischen Logik begreifbar wären, als in jener so schwer nachvollziehbaren Logik der Quantenmechanik, oder jener ihr vielleicht sogar näher stehenden und nicht minder surrealen Logik der Psychoanalyse, insofern sie die Logik des Unbewussten genau an der Schnittstelle zwischen Psyche und Soma nachzuvollziehen sucht. Letztere hat sich mit den für sie so zentralen Begriffen wie Bahnung, Konversion, Anlehnung, Verschiebung, Metabolismus bei den in einem vermeintlichen Real Speech verankerten Hardcore-Kognitivistinnen zuerst nur Häme eingeholt. Heute müssen diese im Zuge der Revision ihrer durch ihre eigenen Experimente gesprengten Konzepte allerdings auf derartige Logiken zurückgreifen. All die nicht lokalisierbaren Energieflüsse zwischen den Nervenfasern, die noch immaterieller im groben, also herkömmlichen Sinn von Materialität sind, als die ohnehin erst im hochpotenten Elektronenmikroskop erscheinenden Synapsen, Mikrotubuli, Transmitter, all diese möglichen Verbindungen und Bahnungen nicht nur im Hirn, sondern im gesamten Nervensystem und Organismus müssen doch zumindest hypothetisch mit einbezogen werden, wenn man sich anschickt, eine allgemeine Theorie des materialisierten Geistes zu formulieren. Doch trotz der immer wiederkehrenden Erfahrung von Paradigmenwechsel werden diese Offenheitsrelationen oft nicht einbezogen, geschweige denn die Unbestimmbarkeit als Kategorie. Man hatte den Geist von der Seele, dann von der Psyche abgekoppelt, in der vielleicht naiven Annahme, dass man sich damit der mit diesen Begriffen verbundenen Unbestimmtheiten und damit aller nicht diskreten Phänomene entledigen könne. Dass diese nicht diskreten Phänomene und nur begrifflich irgendwie andenkbaren Relationen im Geist ebenso am Werk sind wie in der Materie, war für Aristoteles schon klar, der im vierten Buch von Peripsyches schreibt, was heute für viele selbstverständlich ist. Niemals denkt die Seele ohne Phantasmen. Wobei der Begriff Phantasma immer schon mit jenem der sinnlichen Wahrnehmung und der Affektivität vermischt ist. Gedanken und rationalistisch geläuterte Kognitionen sind Begriffe, deren Unterschiedenheit überhaupt nicht auf eine in den stofflichen oder funktionellen Substanzen ausmachende Teilung oder auszumachende Teilung bzw. Unterscheidung zurückgehen muss. In der Bildung geistesphilosophischer und psychologischer Begriffe sind abstrakt und konkret, Theorie und Praxis bzw. Empirie im weitesten Sinn der Empiria ständig zu vermitteln. Mangels einer solchen permanenten Vermittlung kehrt immer wieder die Spaltung in konkretistische Fixierung einerseits, in illusorische Abstraktion oder Abgehobenheit andererseits ein, aber auch die Regression in den materialistischen oder idealistischen Emanationsglauben. Nach diesem wäre die Software eine Emanation oder ein exaktes Derivat der Hardware im Register geschlossener Determination, ohne dass der Bedeutung von Verschiebungen, Metaphorisierungen, Metabolismen, Transfigurationen, Emergenzen Rechnung getragen würde. hat die dogmatische und ausschließliche Quantifizierung, die der diskreten und mengenidentitätslogisch fassbaren Entitäten bedarf, auf der Ebene der Verknüpfungen zumindest ebenso viel verschüttet, wie sie an Wissen hervorgebracht hat. Die Vorstellungen und Begriffe, die eine Gesellschaft sich vom Denken und vom das Denken denkenden Hirn macht oder gemäß den in ihr vorherrschenden Geistestheorien machen soll, ist meiner Meinung nach sehr signifikant für das Selbstverständnis der Menschen und der Gesellschaft, die uns ja hervorbringt und die umgekehrt von uns als so oder so behirnt vorgestellten Menschen hervorgebracht wird. In der Vorstellung, dass diese Hirne von jemandem nachgebaut bzw. technisch hervorgebracht werden können, sind Kontrolle und Herrschaft der fast durchwegs männlichen Ingenieure über die Menschen und diese Gesellschaft zumindest phantasmatisch behauptet. Sie können so auch phantasmatisch genossen werden. Für diesen durchaus als megaloman zu bezeichnenden Genuss reicht es schon aus, an die maschinelle bzw. automatische Ersetzbarkeit des Denkens, des Menschen, seiner Einbildungskraft in Poiesis und Praxis fest genug zu glauben. Im Übrigen ist es, glaube ich, Philip K. Dick gewesen, der diese Idee in seinem Roman Ubik aufgebracht hat. Das Hirn im Tank, nicht? Also das ist das Moratorium, heißt die Anstalt. Philip K. Dick, ein genialer Autor und nicht nur der Autor des Buches für Blade Runner, hat in diesem Roman beschrieben, wie die Leute zwischengelagert werden nach ihrem klinischen Tod, als noch nicht ganz Hirntote, und dort ihre Angehörigen gegen Bezahlung einer hohen Miete mit ihnen weiter kommunizieren können, mit einer Art Modem, also dass die Hirnströmungen misst und die Antworten transkribiert. Das ist also eine Parodie gewesen, eine durchaus parapsychotische, würde ich sagen. Also das kann man bei Dick sicherlich behaupten. Und er bringt natürlich das Abgespaltete genauso herein in seinem Roman, nämlich das Leibliche, die ganze Situiertheit, die phänomenologische Existenzweise, kann man sagen, die aber jetzt dann in der Hirn-im-Tank-Metapher völlig abgefallen ist. Das hier angesprochene Verhältnis zwischen Einzelmenschen und je spezifischen Gemeinschaften ist nun für den Personenbegriff meiner Meinung nach insofern transzendental. Das heißt, dass es für diesen insofern ein unweigerlich konkretes A priori darstellt, als eine Person der Integrität bedarf, die ihm in diesem Verhältnis minimal zugestanden werden muss. Jemand, der als denkender Mensch unter Umgehung seiner lebensweltlichen, gesellschaftlichen, aber immer auch irreduzibel individuellen Leiberfahrungen auf sein oder gar das idealtypische menschliche Gehirn irgendwie reduziert wird, modellhaft, entbehrt einer solchen Integrität ebenso wie eine oder einer, der bzw. die, wahrscheinlich gibt es dann kein Geschlecht mehr, von AI-Ingenieuren nachgebaut zu werden, beansprucht wird. Dies gilt umso mehr dann, wenn die Paradigmen dieser Hirnreduktion aus Menschen und Tier zugefügten Lobotomien, Elektroschocks und aus einer einfältig funktionalistischen Ursache-Wirkungslogik heraus entwickelt wurden, die meiner Meinung nach gerade auch als Abwehr gegen diese Leiblichkeiten zu verstehen ist, diese Logik. Erst wenn dem Leib in seiner relativen Unversehrtheit, Integrität, Schmerzempfindlichkeit, ja in seiner nicht nur psychischen, sondern auch somatischen vis formandi gedanklich und begrifflich Rechnung getragen wird, kann auch eine Person in Erscheinung treten. Person fasse ich hier in einem umfassenderen als einem nur juristischen oder etymologischen Sinn, wobei Person in diesem etymologischen Sinn auch die Leere hinter der Maske bedeutet, was im Französischen zur Doppelbedeutung von Person führte, nämlich Person und Niemand. Was manche nicht ohne Zynismus in der Personalität vereinigt sehen. Ich hege daher einige Vorbehalte gegen diese Verwendung, gegen die Verwendung des Begriffs Person in einer anthropologisch relevanten Weise und bevorzuge in diesem Feld nach wie vor den Terminus Subjekt. Also das ist jetzt keine ausschließliche Bestimmung. Subjekt mit all seinen problematischen Konnotationen, die sich vor allem auch aus der Psychoanalyse ergeben haben. Nun ist auf die Integrität Entschuldigen Sie. Nun ist die auf Integrität ausgerichtete Zugangsweise für die mehr oder weniger ausschließlich reifizierenden Forscherinnen und Forscher, beziehungsweise die Ansätze, in denen diese Forscherinnen fast schon laborartig funktionieren, also sozusagen, als wären sie selbst die Gegenstände der Laborsysteme, in denen sie aktiv sind. Diese Integrität, beziehungsweise die Zugangsweise, die auf diese Integrität ausgerichtet ist, scheint also zu verwirrend und uneingegrenzt. Doch aus der integrierend kontextualisierenden Perspektive auf den Menschen im gesellschaftlichen Kontext seiner Erkrankungen tritt nicht nur die leid- und menschenverachtende Haltung, sondern auch die ganze psychische wie auch methodologische Eindimensionalität der Mind-Brain-Reduktion sowie meiner Ansicht nach die Primitivität der dahinterliegenden Wünsche und Phantasmen in Erscheinung. Also Primitivität jetzt im psychoanalytischen Sinne. Letztlich ist die Methodenwahl gerade bei so invasiven und lädierenden Techniken, wie sie in der Hirnforschung angewandt wurden und trotz enormer Entwicklungen in den Visualisierungstechniken immer noch angewandt werden, auch eine ethisch-politische Entscheidung. Leider wird diese viel zu selten als solche reflektiert. Stellen Sie sich vor, letzte Übung, Sie sind im Leib einer Maus, die gerade mit geöffnetem Schädel ihre Lobotomie zu kompensieren versucht und dabei von interessierten Forschern und Forscherinnen beobachtet wird. Oder vielleicht doch nur eine Redekur auf der Couch. Danke.
Ich stimme Ihnen vielen zu, also wenn ich das, also diese Argumentation gegen Hardcore-Lokalisationisten, also das würde ich auch so sehen, also wenn man versucht, in den bestimmten neuronalen Strukturen als Korrelate auszumachen, als Korrelate von mentalen Zuständen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wo würden Sie dann die Grenzen von Systemen annehmen? Also wo hören Systeme auf und wo fangen andere an? Oder muss man nicht dann doch irgendwann sagen, ja, dort sind diese Gedanken, die sind dieser Person zuordnen, die da vorne sitzt, und andere Gedanken sind dann doch Objekten oder Subjekten zuordnen, die hinter mir sitzen. Also man auf Lokalisierungen zu verzichten, scheint mir doch nicht ganz unproblematisch zu sein.
Also, ja, also da ist einiges offenbar nicht drüber gekommen. Vielleicht habe ich das zu schnell vorgetragen. Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass bestimmte Dinge sozusagen lokalisiert werden. Also das ist ja nicht von der Hand zu weisen, nicht? Wenn man ihnen ein Stückchen von dem Kortex wegschneidet, werden sie bestimmte Dinge nicht mehr machen können oder denken können. Worum es mir geht, ist die Ausschließlichkeit der Perspektive zum einen. Also nur Splitting, nur Lokalisieren. Wobei ich sogar zugestehe, dass ja diese ausschließliche Perspektive bei all ihrer Borniertheit sozusagen ja auch wieder unglaublich interessante Resultate hervorbringt. Ja, also das, ich kann eigentlich gar nichts dagegen sagen, jetzt im absoluten Sinn. Was mich stört, ist sozusagen die Ausschließlichkeit bzw. die Abwehr jeglicher anderer Perspektive und dieser kämpferische Duktus, den ich natürlich jetzt auch einnehme in gewisser Weise. Also es geht hier polemisch zu und ich forciere das auch, um das nicht zu verleugnen weiterhin, weil das wird verleugnet, das wird rationalisiert, hinter Namen und Name-Dropping wird das gesetzt, nicht? Und im Grunde genommen die Begriffe, die wir verwenden, müssen wir jedes Mal neu diskutieren, wenn wir uns da zusammensetzen und darüber reden, nicht? Und wenn Sie mich fragen, natürlich, ich glaube sogar, und ich denke, es ist letztlich eine Glaubenssache, weil wir hier nie Gewissheiten erlangen können, ich glaube auch an die Korrelationsthesen. Ja? Es gibt Korrelate. Ja? Also natürlich bilden sich in gewisser Weise Bahnungen. Ja? Also für bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Denkweisen, natürlich haben die eine Art Korrelat, man kann es auch anders nennen, im Gehirn, im Leib, ja? Also in der gesamten stofflichen Leibstruktur und Leibexistenzweise, würde ich jetzt mal etwas abstrakter sagen. Die Systeme ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Also wo ist sozusagen die Grenze einer Permeabilitätsperspektive auf diese Systeme? Das kann ich natürlich nicht beantworten, weil erstens bin ich keine Neurologin. Ich lese darüber, ich arbeite zum Teil mit Leuten, die sich da besser auskennen. Aber ich denke, wenn man abschließt, ja, und wir müssen abschließen, um etwas erkennen zu können, um genauer bestimmen zu können, müssen wir uns immer dessen bewusst bleiben, dass dieser Abschluss ein provisorischer ist. Das heißt, wir kommen vielleicht nicht so schnell zu einem Paradigmenwechsel im klassischen Sinn oder nicht so langsam, ja, weil wir nicht so festhalten an der Abgeschlossenheit. Aber sie ist ein Faire semblant in gewisser Weise, wenn man sich dessen bewusst ist, ja, dass es provisorisch ist, dass es hypothetisch ist. Und wenn ich aber sozusagen dieses Hypothetische einbeziehe und eingedenk dieses Hypothetischen forsche und bestimme, dann kann ich leichter Verknüpfungen machen. Dann kann ich die Systeme leichter miteinander verknüpfen.
Thank you. Ich möchte anschließen an einen Gedanken Adornos, der ja immer wieder davon gesprochen hat, dass wir die Sensibilität für das beschädigte Leben im Auge behalten sollen. Und meine Frage jetzt an Sie, erleben wir nicht, gerade an Sie als Psychotherapeutin, erleben wir nicht gegenwärtig eine plus minus fast flächendeckende Manipulation des Geistes und der Seele, wenn ich mir aktuelle Statistiken anschaue, etwa bezüglich der Behandlung von ADHS, also das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndroms, um es auszusprechen, eine aktuelle Statistik laut einer US-Studie hat jeder 25. College-Student im letzten Jahr rezeptpflichtige Amphetamine illegal konsumiert, etc., etc. Will Sie damit also nicht aufhalten, das stammt vom Mai diesen Jahres. Wie weit ist das nicht an sich fast schon das, was Aldous Huxley in seiner schönen neuen Welt uns da als hedonistische Gesellschaft vor Augen geführt hat?
Ich möchte also eine ganz allgemeine Frage stellen. Das war ja eine ganz spannende Geschichte, fast ein Kriminalroman. Also die Geschichte entwickelt von zwei theoretischen Alternativen im Zugang zu dem Blend und das geht natürlich im Sommer. Den naturalistischen Ansatz auf der anderen Seite, einer Seite, die phänomenologischen auf der anderen. Mit all diesen verschiedenen Nuancen versuche ich die Vermittlung dieser beiden Positionen. Und ich habe einfach eine Kernfrage, also worauf dieser Krimi hinausgeht. Also das ist einfach eine Frage, für die Quantum keine Antwort hätte. Nur, also ich würde Folgendes dazu bedenken geben. Also ich bin keine Kantianerin, aber ich würde es bei kantianisch argumentieren. Es sollte uns als Erkenntnistheoretikerinnen klar sein, dass diese Unterscheidung von diskret und nicht diskret selbst ein Konstrukt ist. Also, und zwar ein Konstrukt, das wir zugleich erkennen können und auf das wir auch nicht verzichten können.
Genau.
Also, wie der Kollege vorhin, wir fallen immer wieder darauf zurück, und es wird so sein, dass wir fragen nach Systemen. Wir werden immer so denken.
Ja.
Aber zugleich muss ein Bewusstsein, und ich glaube, die Erkenntnis, der ich versuche, das abzustellen, dann muss man diese Trennung aufgeben. Und ich glaube, es gibt ja auch sozusagen Anschauungsmaterial dafür. Ja? Also die Grenze zwischen diskret und dem nicht diskreten.
Ja, also ich sehe das nicht unbedingt als eine Trennung. Ja, ich sehe sozusagen die Schaffung von diskreten Entitäten, die Begrenzung, Peras. Ja, ich sehe die Bestimmung als für unseren Intellekt, unsere Beobachtungsgabe notwendige Bedingung. Ja, also da bin ich ganz kantianisch. Ja. Ich sehe aber sozusagen nicht die Trennung so stark am Werk. Ich sehe das sozusagen nicht selbst in unseren Denkprozessen nicht so als Trennung am Werk. Aber ich denke, wir brauchen sozusagen Grenze, wir brauchen Bestimmung und Bestimmbarkeit in einem gewissen Maße, ja, Dichte. Ja. Und das Sein ist überall dicht in gewisser Hinsicht, aber es ist auch überall undicht, wo wir hinschauen. Ja. Es ist überall ist Unbestimmtes oder noch nicht Bestimmtes oder vielleicht nie Bestimmbares. Und wo wir eine Bestimmung treffen, wächst genauso sozusagen der Wust an Magmatischen, an Unbestimmbaren. Und wenn ich das weiß, kann ich gar nicht mehr von einer Trennung ausgehen. Ja. Das ist für mich keine Trennung mehr. Es ist keine Dichotomie, es ist nicht mehr geschnitten sozusagen im ontologischen Sinn, aber auch nicht mal im stark erkenntnistheoretischen Sinn, sondern es sind eigentlich zwei Begriffe und zwei Zugangsweisen, wobei mir aber sozusagen wichtig ist, dass für uns, und wir sind einfach noch nicht so weit, vielleicht sind die Computer oder wir mit Hilfe der Computer irgendwann einmal so weit, das wirklich aufzugeben, ja, das sehe ich aber noch nicht und ich weiß auch nicht, was der Sinn dabei sein soll, ja, dass wir die Bestimmung als solche oder die Grenze als solche aufgeben müssen, ja, die ja sozusagen die Grundlage für den Begriff diskrete Entität ist. Ja. Also ich sehe sozusagen nicht unbedingt das Problem so. Ja.
Welche Grenze genau meinst du da?
Ja, egal, wo ich die Grenze ansiedle, wenn ich jetzt medizinisch das betrachte, dann wird halt jetzt die Haut einmal als Grenze betrachtet. Nicht? Beispiel, in der Begriffsarbeit ist die Grenze der Terminus. Nicht? Oder die Differenz, oder die, ja, also...
Ja, wir haben, also in meiner Logik rede ich immer von dieser Doppelperspektive. Also wir haben diese Perspektive, wir sehen die Welt so.
Ja.
Und ich habe ja gesagt, wir können nicht anders.
Genau.
Wir haben zugleich aber das ein epistemisches Bewusstsein von der Konstruiertheit dieser
Aporie, okay, ist in Ordnung. Ja, ich kann damit leben.
Das ist ein guter Schluss. Thank you.